Ja, guten Morgen alle zusammen. Ganz viele Gesichter, die ich kenne, aber auch einige, die ich noch nicht kenne. Darum bin ich auch immer ganz gerne mal hier in Kechlengern oder in der Partnergemeinde Lübbecke oder Herford, weil man da eben auch mal so alte Bekannte und neue Bekannte trifft. Ich möchte mich heute am Tag der Frau mit dem Thema Maß befassen. Dazu noch eine kleine Anmerkung. Ich koche heute auch. Bei uns ist es sonntags so, dass wir nicht frühstücken, weil ja Gottesdienst ist. Da müssen wir noch eine Stunde eher aufstehen. Darum ist bei uns, unsere Familie, die Kinder immer zum Mittagessen eingeladen. Und so um 13 Uhr findet das dann statt, nach dem Gottesdienst. Da hat man noch genügend Zeit vorzubereiten. Oder wenn es einen Braten gibt, den kann man ja schon Samstag machen. Die Frauen oder die Männer kennen sich da sicherlich mit aus. Da wir zusammen gegessen und sonntags habe ich dann auch mal Zeit. In der Woche klappt das manchmal gar nicht und da isst man auch nicht so viel. So sitzen wir dann Sonntagmittags immer am Tisch zusammen und wenn ich meine liebe und gute Frau mal lassen kann, tue ich das auch ganz gerne, auch weil ich es gerne mache. Dazu kommt das auch noch. Ja, ich möchte mich heute mit dem Wort Maß befassen. Dabei denke ich nicht an dieses Halbliter-Gefäß, wo Bier reinkommt. Es gibt ganz viele Worte, wo der Begriff Maß vorkommt. Ich zeige euch mal welche. Einmal ist es das Augenmaß. Do-it-yourself liegt ja absolut im Trend heute. Viele Arbeiten, für die man früher einen Handwerker kommen ließ, die werden heute selber gemacht. Maler, Maurer, Tischler, Näharbeiten und in den Bau- und Fachmärkten bekommt man fast alles dazu. So entstehen viele tolle Dinge. Aber dazu benötigt man auch Augenmaß. Dann gibt es noch das Eichmaß, das sehen wir dann oben rechts. Vergleichbare Maße gibt es schon seit der Antike. Sie stellen sicher, dass die Kunden nicht weniger bekommen als das, wofür sie bezahlt haben. Und das wohl bekannteste Eichmaß, was wir da sehen, ist das Pariser Urmeter von 1889, schon ganz schön alt. Kopien dieses internationalen Meterprototyps lassen sich unter anderem in Braunschweig und München besichtigen und bestaunen. Maßstäbe. Jeder, der schon Kontakt mit fremden Kulturen hat, kann nachvollziehen, wie wichtig es ist, dort auf die Maßstäbe zu achten. Was für den einen besonders höflich ist, kann von dem anderen schnell als Beleidigung empfunden werden. Da hilft es, wenn man sich gut mit den jeweiligen Normen auskennt. Dann gibt's noch das Maßgeschneiderte. Das Unternehmen, für das ich arbeite, bietet maßgeschneiderte Lösungen an. Manche Wettbewerber sagen dazu, sie fertigen tailor-made, eigentlich nur die englische Übersetzung für maßgeschneidert. Was bedeutet das? Ganz einfach. Das Produkt wird passend für den Kunden angefertigt. Es ist nichts auf Lager, nur die Zutaten. Wie unten rechts sieht man das, da sind so blaue Dinger, so Stoffe, die sich durch Luft aufblasen und die Luft gleichmäßig verteilen. Kennt kaum einer hier von euch wahrscheinlich. Ist auch nicht so wichtig. Die Zutaten dazu, es ist ein Stoff auf einer Rolle, da sind Reißverschlüsse bei und Clips. Es ist alles vorhanden, aber erst der Laser schneidet den Stoff, der dann zusammengenäht und entsprechend verbunden wird. Und sowas kennen wir auch von unseren Anzügen, von unseren Hosen. Und da gibt's auch Sachen, die einfach nicht von der Stange zu kaufen sind. Wer sich ein bisschen mehr leisten kann und ein bisschen mehr ausgeben möchte, der kann auch so eine maßgeschneiderte Lösung bekommen, einen Anzug genau geschnitten. Da muss man zu zwei, drei anproben und dann bekommt man so ein Ding. Das ist natürlich im Ganzen ein wenig teurer als das, was man so von der Stange kaufen kann. Ja. Es ist gut, wenn in unserem Leben alles rund läuft. Alles nach Maß und passend. Doch es gibt sicherlich auch Situationen, da scheint nichts zu passen. Was man so anpackt, irgendwie wirken die Dinge so, als hätte man sich beim Zuschneiden vermessen. Und doch, manchmal ist das, was nach Stolperstein oder Chaos aussieht, im Rückblick eben doch eine Maßarbeit und einfach gut gelaufen. Bleiben wir einmal bei dieser Maßarbeit. Wir gebrauchen das Wort dann auch in einem übertragenen Sinn, indem wir einfach sagen, das war Maßarbeit und meinen damit, das ist sehr gut ausgeführt. Dieses Prädikat, Note 1, steht über der Schöpfung Gottes. Und nachdem Gott den Menschen als sein Gegenüber geschaffen hat, da heißt es, Gott sah an alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Und wenn wir uns an die Lieder erinnern, die wir heute gesungen haben, Vater, ich will dir danken, gerade das erste Lied, damit beschrieben, was Gott alles so gemacht hat. Und wir leben in einer Welt, die eigentlich nach Gottes Vorstellung perfekt ist. Und wenn wir nicht alles daran setzen würden, sie auszubeuten und zu zerstören durch Kriege und andere Dinge, dann würde es auch so bleiben. Und trotz diesem Virus, der im Moment grassiert und vor dem sich schon viele fürchten, können wir immer noch sagen, dass das, was Gott getan hat und was Gott weiterhin tut, Maßarbeit ist. Und wir haben es eben gerade auch in dem Zeugnis gehört, was Gott tut, was Jesus tut, das ist gut und richtig und das passt. Wenn man ihn bittet, wenn man Verbindung zu ihm aufnimmt und wenn man einen wirklich festen Kontakt zu ihm hat. Ich möchte jetzt so einige Sachen aus der Physik uns weitergeben, wo es eben auch um Maßarbeit geht, um die Maßarbeit der Erschaffung unserer Erde. Erste Maßarbeit, der richtige Abstand zur Sonne. Wäre die Sonne heißer, dann wäre der Abstand für geeignete Lebensbedingungen der Erde zu klein. Und wäre die Sonne kürzer, dann bräuchten wir für geeignete Lebensbedingungen eine größere Nähe zu diesem Energielieferanten der Sonne. Dann die richtige Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde. Würde die Erde wesentlich langsamer rotieren, dann würden sich extreme Unterschiede des Klimas zwischen Nacht und Tag herausbilden. Auf der Tagseite würde infolge der lang andauernden Einstrahlung untertäglich hohe Temperaturen herrschen, die zudem dann auch wieder die Austrocknung der Erde bewirken würde. Dann die richtige Länge des Jahres. Die Länge des Jahres ist gut abgestimmt auf unsere Lebenszyklen. Die Jahreszeiten haben eine ausgewogene Länge, obwohl sie sich scheinbar den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer so ein wenig verschieben. Aber die Länge der Jahreszeiten ist ausgewogen, so dass es zwischen Saat und Ernte eine genügende Wachstumszeit gibt. Auf dem Uranus dauert ein Jahr 84 Jahre. Und auf dem Merkur 88 Tage. Dann die richtige Neigung der Erdachse. Die Neigung der Rotationsachse zur Ebene der Erdbahn um die Sonne ist von großer Bedeutung. Wissenschaftliche Berechnungen dafür, bei welchem Neigungsgrad ein Maximum der Erdoberfläche lebensfreundliche Bedingungen erhält, führen zu dem Ergebnis, dass dieses in einem schmalen Intervall von 23 bis 24 Grad Neigung der Fall ist. Ist es nicht bemerkenswert, dass die tatsächliche Neigung der Erde 23,5 Grad beträgt? Dann die richtige Masse und die Größe der Erde oder die einmalige Zusammensetzung der Atmosphäre auf der Erde. Mit 21% besitzt die Erde im Vergleich zu anderen Planeten einen hohen Sauerstoffanteil. Und der ist eben die Voraussetzung für eine höhere Lebensform. Dann wäre da noch die Dichte der Erdatmosphäre oder die richtige Größe des Mondes. Der Mond bewirkt, das wissen wir, Ebbe und Flut. Somit bereichern die wechselnd überflutenden Gezeitenbecken die Lebensvielfalt im erheblichen Maße. Ein zu kleiner Mond hätte zu geringe Auswirkungen und ein zu großer würde zu ständigen katastrophalen Überschwemmungen führen. Die Erde ist auch bemerkenswert glatt, trotz dem Mount Everest mit 9000 Meter und dem Marianengraben, ich glaube, das ist die tiefste Stelle unter Wasser mit 22 Kilometern. Trotzdem ist die Erde bemerkenswert glatt. Wenn die Erde einen Durchmesser von 1 Meter hätte, dann würden die Unebenheiten Mount Everest, Marianengraben, nur 1 Millimeter zu beiden Seiten des Meeresspiegels ausmachen. Das ist nicht viel. Dadurch ist es möglich, dass weite Teile der Erde bewohnbar sind. Dann wäre da noch das Magnetfeld und die Ozonschicht und dass die Erde ein nasser Planet ist. Wasser bildet nämlich die Grundlage für jede Art des Lebens. Wenn wir irgendwelche Satelliten, Forschungssatelliten losschicken auf irgendwelche Planeten, die was erkunden sollen, dann suchen die fast zuerst immer nach irgendwie Wasser, weil Wasser Leben ist. Vielleicht gibt es noch einen Bonus, den Gott uns geschenkt hat. Die Erde liegt so, dass wir von hier aus das Universum beobachten können und auch erforschen können. Alles in allem kann man also sagen, die Erde ist ein wohltemperierter, lebensfreundlicher Wasserplanet, Maßarbeit eben. Und im Römer 1, Vers 20 und 21 wird einfach das festgestellt, was wir eben an diesen aufeinander genau abgestimmten Parametern lesen können. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt. Wenn Gott als Schöpfer im kosmischen, universellen Maßstab solche Maßarbeit abliefert, dann können wir auch sicher sein, dass alles andere, auch das Kleinste dieser Welt, auch nicht aus Zufall besteht. Und damit ist auch unser kleines Leben gemeint, das auch von der Maßarbeit Gottes zeugt. Mein Leben, auch eine Maßarbeit Gottes? Da gibt es so eine tolle Übersicht. Schaut euch das mal an. Vergleicht man die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen mit einem Tagesplan von 7 bis 23 Uhr, so erhält man erstaunliche Ergebnisse. Die Übersicht zeigt, wie viel Uhr es in einem jeweiligen Lebensalter ist. Nämlich mit Alter von 30 sind wir schon bei 13.51 Uhr. Mit 50 sind wir bei 18.25 Uhr. Mit 70 bei 23 Uhr. Und ganz viele von uns schaffen es auch darüber, Über diese 23 Uhr. Ich liege so, habe ich ausgerechnet, so bei 21.15 Uhr. Ja, das kann sich jeder ausrechnen, wie spät es auf seiner Lebensuhr ist. Und seit einiger Zeit mache ich mir auch darüber Gedanken und frage mich, wie die Zeit so schnell vergeht. Bis vor kurzem, was noch gar nicht so lange her, vielleicht 2, 3 Jahre, habe ich meine Tochter immer noch so als kleines Mädchen in Erinnerung. Die wird 25 dieses Jahr. Tja. Ich möchte uns lesen aus Psalm 91, die Verse 10. Ja, der rote Pfeil, das ist meine Uhrzeit. Ich lese mal nach der Genfer Übersetzung. Unser Leben dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Und was uns daran wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Und dann lehre uns bedenken, wie wenig Lebenslänge, Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Wir feiern ja auch heute hier nach der Predigt das Abendmahl. Dazu eine kleine Begebenheit beim Austeilen des Abendmahls von vorn, wenn wir das in Bünde machen, das machen wir immer abwechselnd, dann gebe ich gern jeder Gruppe, bevor sie geht, dann wieder auf ihre Plätze, einen Bibelsegensvers mit. Und vor langer Zeit habe ich auch dieses Psalmwort gebraucht. Ich weiß noch ganz genau, dass da eine Person sehr erstaunt geschaut hat, dass ich sie an ihrem Tod erinnert habe beim Abendmahl. Ich habe das gar nicht so gemeint und später habe ich diese Verse auch nie mehr benutzt. Aber ja, so ist das halt. Aber was heißt das? Klug werden, weise handeln, ein Herz voll Weisheit erlangen. Was ist Klugheit oder Weisheit? Und wie komme ich da zu einem maßgeschneiderten Leben? Wir sind Osterchristen und Ostern ist ja auch nicht mehr weit entfernt. Wir kommen von Ostern her und wissen, dass Christus dem Tod die Macht genommen hat. Und damit auch eigentlich all das Beängstigende. Gott ist daher über Leben und Tod und der Tod hat uns nichts mehr zu sagen. Und dazu ermutigt Gott in diesem Psalmtext, hole den Tod ins Leben, denke darüber nach, dass du endlich bist, dann wirst du klug werden. Aber nicht angsterfüllt oder deprimiert, sondern plötzlich mit der Frage im Leben, wenn mein Leben jetzt und hier begrenzt ist, dann bleiben mir noch laut der Uhr gut eine Stunde, mir, aber noch x Jahre. Was ist mir eigentlich noch wichtig zu tun und was kann ich lassen und was ist total unwichtig? Und was würde ich bereuen, es unterlassen oder nicht getan zu haben? Werde ich bereuen, zu viel gearbeitet zu haben, dafür zu wenig Zeit mit meinen Kindern verbracht? Oder werde ich bereuen, dass ich versucht habe, es allen Menschen recht zu machen und mich da selber aus den Augen verloren habe? Oder werde ich bereuen, zu viel Geld gespart zu haben und es nicht für Urlaub, für Spenden, für gutes Essen, schöne Unternehmungen mit der Familie ausgegeben zu haben? Werde ich bereuen, jahrelang eine Arbeit getan zu haben, die mir keinen Spaß macht, wo die Kollegen nicht gepasst haben, wo ich dauernd deprimiert von der Arbeit komme? Anstatt mich auf eine Stelle zu bewerben, die mich wirklich erfüllt, weil sie meinen Gaben und Talenten entspricht. Wisst ihr, das ist mir wichtig geworden. Und ich glaube, dass ein Stück weit klug sein und klug werden, das ist ein Stück weit klug sein und klug werden, nämlich mit der Lebenszeit bewusst umzugehen. Entscheidungen zu treffen und sie nicht auf die lange Bank zu schieben. Denn irgendwann ist wortwörtlich die Zeit abgelaufen. Und dann ist es zu spät. Es gibt eine nette Geschichte von einem Touristen, der mit hängender Zunge auf den Bahnhof gerannt kommt. Der Zug ist vor seiner Nase abgefahren. Ist mir auch schon so gegangen. Der Schaffner sagt, ja, Sie hätten schneller laufen müssen. Und der Reisende, der antwortet dann, schneller laufen kann ich leider nicht. Aber es stimmt, ich hätte viel früher anfangen müssen, loszulaufen oder loszugehen. Wir dürfen jetzt, im Hier und Jetzt, heute Entscheidungen treffen und sie nicht auf die lange Bank schieben. Das heißt klug werden. Aber wie? Da gibt's jemand, der erzählt, ich bin aus diesem zwanghaften Kreislauf erst herausgekommen, als ich einen Herzinfarkt hatte. Muss man so lang warten? Der sagt weiter, über 20 Jahre hat er gearbeitet und er merkte schon ganz früh, dass er eigentlich etwas daran ändern müsste, weil ihn die Arbeit krank macht. Aber er konnte nicht raus, denn er sagte sich, ich brauche das Geld von meinem Arbeitgeber, um das Haus abzubezahlen. Ich muss meine Familie versorgen. Ich bin darauf angewiesen und ich bin verhaftet in all diesen Zwängen. Und dann kam dieser für ihn fast Todestag. Und auf der Intensivstation, da nahmen ihm die Ärzte diese Entscheidung ab, die er schon viel früher hätte treffen müssen. Aber jetzt mit einigen Einschränkungen. Jetzt muss er sich entscheiden, beziehungsweise es wurde für ihn entschieden. Dann entscheide ich mich doch lieber heute aus freiem Willen, als dass man mir Entscheidungen abnimmt und ich leben muss, wie ich gar nicht leben wollte. Wisst ihr, was das Leben ist? Das ist der kleine Bindestrich zwischen dem Geburts- und dem Sterbedatum. Dieser kleine Bindestrich. Wir sehen es in Todesanzeigen. Dieser kleine Bindestrich ist unser ganzes Leben. Und plötzlich stellt sich die Frage, was ist denn mein Leben gewesen? Und plötzlich beginnt vielleicht ein Lebensfilm vor dem inneren Auge abzulaufen. Betrachtet doch mal euren Lebensfilm. Erinnert euch doch mal von der Kindheit, den Eltern, den Festen, dem ersten Freund, der ersten Freundin, Ausflüge, Urlaube. Und da können wir entdecken, was Gott alles in unser Leben gelegt hat. An wunderbaren Menschen, an Dingen, die wir geschaffen haben, alles, was wir hinbekommen und gemeistert haben, was für uns Maßarbeit war. Bei mir hat sich das Gefühl der Dankbarkeit breit gemacht. Wir können für so vieles im Leben dankbar sein. Das kann uns unser Lebensfilm klar machen. Und in diesem Lebensfilm, da spielen wir die Hauptrolle. Und das tun wir auch in Zukunft. Und das wollen und das sollen wir am besten tun unter der Regie Gottes, der uns kennt, der uns liebt, der uns treu begleitet und jeden unserer Tage kennt, die schon waren und die, die noch vor uns sind. Klug zu werden heißt also auch, dankbar zu sein und dankbar zu leben. Und mit Nachdenken über den Tod vielleicht, das Leben schon heute gestalten und mutig mit Gottes Hilfe Entscheidungen treffen. Auf so einer Todesanzeige in der Zeitung ist außer Geburts- und dem Sterbedatum und dem Bindestrich dazwischen noch mehr zu lesen. Und das hat mich auch berührt. Darunter stehen nämlich sehr oft die Freunde, die bleiben, die Familie, die noch da ist, die Kinder, der Partner. Auf dieser Anzeige erscheinen normalerweise die einem nahestehenden Menschen. Die Menschen, die einem am wichtigsten waren. Die würden da aber nicht draufstehen, wenn diese Beziehungen nicht überlebt hätten. Und der Tod jeder Beziehung ist, wenn man nicht vergeben und vergessen kann. Wenn man nicht immer wieder zur Versöhnung kommt. Und das ist eine Entscheidung, die wir gerne auf die lange Bank schieben, die aber von großer Bedeutung ist. Lebe ich mit Menschen versöhnt oder unversöhnt? Wie lange dauert der Streit, das Grollen, das Beleidigt- und Verletztsein gegenüber dem Partner, den Kindern, den Freunden, den Arbeitskollegen. Ich entscheide darüber, wie lange dieser Streit dauert. Denn ich habe auch die Möglichkeit, mich zu entschuldigen. Auch wenn ich vielleicht glaube, dass ich im Recht bin. Aber was nützt das Recht haben, wenn man sich nicht versöhnt und nicht entschuldigt? Da muss ich eben den ersten Schritt gehen. Und auch gerade, weil und wenn ich meine, im Recht zu sein. Dadurch treffe ich eine Entscheidung und überlasse die Dauer eines Streites nicht irgendeiner Macht, die mir eine schwere Last auferlegt, die ich dann ewig und 3 Tage zu tragen habe. Ich habe nicht ewig Zeit, um Versöhnung zu leben, mich zu entschuldigen und damit in Freiheit zu leben. So macht das Denken, das Nachdenken über den Tod, wozu Gott uns im Psalm 90 einlädt, klug und weise, eine Entscheidung für die Versöhnung zu treffen und gegen die Fesseln der Schuld. Klug und weise sein. Gerade in letzter Zeit sind plötzlich Menschen gestorben, die mir ganz gut bekannt waren und zum Teil auch erheblich jünger als ich. Für einige ist es zu spät gewesen, um Entscheidungen zur Änderung und zum Weisewerden zu treffen. Gott lädt uns jetzt und hier und heute dazu ein, darüber nachzudenken, ja, damit zu rechnen, damit zu leben, mit dem Gedanken an vielleicht unseren Tod. Auf, dass wir klug werden, so sagt es der Psalm. Nicht, dass es uns in Angst und Schrecken versetzt und nicht, dass es böse Macht über uns gewinnt. Dem Tod ist die Macht genommen. Daran erinnern wir uns an Ostern. Und unsere Lebenszeit steht in Gottes Hand. Gott lädt uns ein, den Tod zu bedenken, Entscheidungen zu treffen, um jetzt schon glücklich und zufrieden zu sein. Das ist eigentlich ganz egoistisch. Es geht um mein persönliches Glücklichwerden. Um mein Glücklichsein, mein Zufriedensein. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Damit wir auch andere glücklich und zufrieden machen können. Weise, klug werden heißt also auch, versöhnt zu leben und auf den zuzugehen, mit dem man noch unversehrt ist. Und dankbar zu werden über das, was schon alles Gutes im Leben erlebt hat und dankbar zu bleiben für das, was Gott in mein Leben, in mein persönliches Leben gelegt hat. Das heißt aber auch bereit sein zum Loslassen von dem, was unwichtig ist, um dann zu ergreifen das, was wirklich wichtig ist. Loslassen von den Nebensächlichkeiten, die jetzt in unserer beschränkten Lebenszeit nicht mehr wichtig sind und sich konzentrieren auf das, was wirklich wichtig ist, damit Neues anfangen kann zu wachsen. Mich hat ein Brief sehr angesprochen, den Wolfgang Amadeus Mozart an seinen sterbenskranken Vater geschrieben hat. Er selber ist nur 35 Jahre alt geworden und hat seinen Vater nur um 3 Jahre überlebt. Aber ich habe den genauen Wortlaut jetzt mal abgedruckt, ihr könnt das mitlesen. Es ist ein bisschen holperiges Deutsch, der ist ja schon ein bisschen länger her. Der Brief, der ist von 1787 und da schreibt er, der Mozart, wie sehnlich ich einer tröstenden Nachricht von Ihnen, dem Vater, selbst entgegensehe, brauche ich Ihnen doch wohl nicht zu sagen. Da der Tod genau genommen der wahre Endzweck unseres Lebens ist, so habe ich mir seit ein paar Jahren mit diesem wahren besten Freund des Menschen so bekannt gemacht, dass sein Bild nicht allein nichts Schreckendes mehr für mich hat, sondern recht viel Beruhigendes und Tröstendes. Und ich danke meinem Gott, dass er mir das Glück gegönnt hat, mir die Gelegenheit, Sie verstehen mich, zu verschaffen, ihn als Schlüssel zu unserer wahren Glückseligkeit kennenzulernen. Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, dass ich vielleicht, so jung als ich bin, den anderen Tag nicht mehr sein werde. Und es wird wohl kein Mensch von allen, die mich kennen, sagen können, dass ich im Umgang mürrisch oder traurig wäre. persönlich denke, dass Mozart nichts anderes getan hat, als das, was wir im Vers 90, im Psalm 90 da gelesen haben. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das hat ja Mozart gewusst. Und seitdem Jesus für unsere Fehler ans Kreuz gegangen ist und auferstanden ist, dürfen wir den Tod auch ins Leben holen. Denn er hat keine Macht über uns. Er kann uns nicht in Angst und Schrecken versetzen. Einen Punkt möchte ich noch ansprechen, gerade für die von uns, die nicht mehr so jung sind. Es gibt vieles, was jüngere Menschen von Älteren lernen können. Die Mitarbeit in der Gemeinde, das Einbringen und Einladen, das hört nicht mit dem Rentnerdasein auf. Wir sehen es an Toni, die macht Moderation und dann gibt's noch diesen Kreis der Herbstzeitlotsen über 50 oder 60. Das hört also nicht auf. Es gibt so viele Menschen hier in unserem Ort, in der Stadt, in unserem Land, die nichts mit Gott zu tun haben, obwohl es ganz, ganz viele Gemeinden gibt, unterschiedlicher Couleur. Denen ist es einfach egal. Dieses Nachdenken hat mir selber geholfen, weil mich auch so manchmal dieser Gedanke beschleicht und die Frage, wie viel Zeit mir bleibt. Da ist noch so viel, was ich machen, tun möchte und schaffe ich das alles? Und wo muss ich Prioritäten setzen? Zum Glück und oder Gott sei Dank weiß ich nicht, wo ich auf dem Maßstab nach Gottes Willen angelangt bin. Ich weiß aber, dass Gott irgendwie doch mit mir eine Maßarbeit geleistet hat. In Daniel 2, Vers 21 lesen wir, er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab und überlässt anderen ihren Thron. Den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Und ich möchte schließen mit so einem dreiversigen Gedicht von Hans-Dieter Hüsch. Und da lesen wir, wir alle sind in Gottes Hand, ein jeder Mensch in jedem Land. Wir kommen und wir gehen, wir singen und wir grüßen, wir weinen und wir lachen, wir beten und wir büßen. Gott will uns fröhlich machen. Wir haben alle unsere Zeit. Gott hält die Sanduhr stets bereit. Wir blühen und verwelken. Vom Kopf bis zu den Füßen, wir packen unsere Sachen, wir beten und wir büßen. Gott will uns leichter machen. Wir alle bleiben Gottes Kind, auch wenn wir schon erwachsen sind. Wir werden immer kleiner, bis wir am Ende wissen, vom Mund bis zu den Zehen, wenn wir gen Himmel müssen, Gott will uns heiter sehen. Ich möchte mit uns beten. Danke, Herr, für dieses wunderbare Geschenk, das du uns mit unserem Planeten, unserer Erde gemacht hast und von dem wir abhängig sind und der für uns sorgt mit allem, was wir sehen und ernten. Das ist Maßarbeit, die wir nicht zerstören dürfen. Du weißt doch, wie wir, jeder von uns, sind und ist, nämlich fehlerhaft. Du möchtest unser Leben lebenswert machen, auch zu einer Maßarbeit. Und da sind wir ganz abhängig von dir. Hilf uns, unser Leben nach deinem Willen auszurichten, indem wir uns ganz nah bei dir halten. Amen.